Hallo liebe Persönlichkeitsfans, wir machen heute Insider-Podcast ungefähr ein oder zwei Stunden, bevor der Emissionspreis von, also der erste Kurs von SpaceX bekannt gegeben wird. Total spannende Zeit. Ich habe ja mächtig dagegen angeschrieben. Bin ja mal gespannt, wie das ausgeht. Aber wir machen heute Insider und wir haben drei interessante Käufe, wobei einen hatten wir letzte Woche schon, aber da geht es ja dann darum, dass man auch beobachtet, wie es weitergeht. Und einen interessanten Verkauf, gebe ich zu, ich habe den überhaupt nicht gekannt. Rainer Lehm hat den, glaube ich, gekannt schon.
So ein bisschen.
Bisschen, ja.
Guten Tag erstmal, hallo.
Ja,
so.
Ja, Leute, das ist natürlich wieder ein journalistischer Podcast und keine individuelle Anlageberatung, muss man immer wieder mal dazu sagen. Aber spannend ist es trotzdem. Was haben die Organe, Vorstände, Aufsichtsräte, alle so getrieben? Hatte ich gerade eben gesagt, GEA Group AG war ja letzte Woche schon, das wurde auch spannend besprochen von Rainer Lehm, ja. Und heute hat Peter Lauwers nachgelegt. Das war aber letzte Woche ein anderer, der gekauft hatte, wenn ich mich recht erinnere. Ja,
letzte Woche war es der CEO Kleber.
Siehst du, ja. So, also
und viel mehr Geld, 321.000.
Ja, aber in der Breite ist eben auch die interessante Information vielleicht.
Ja.
Ja, was machen wir damit?
Ja, der Herr Lauwers ist so auch im Vorstand, erste Reihe, zuständig für die Division Pharma und Food Applications. Und das ist ja letztlich auch das Kerngeschäft von GEA, nämlich Anlagenbau, Spezialanlagen für Lebensmittel, Getränke, Molkereiprodukte, Pharma, Ziehprodukte, die flüssig sind. Also alles so auch in Konkurrenz zu Krones und Tetra Pak, was man halt kennt. Und es ist schon ein interessantes Geschäft, weil dieser Anlagenbau eben sehr ertragreich und weniger zyklisch ist. Man hat einen hohen Serviceanteil, dadurch ist es weniger zyklisch, hohe wiederkehrende Erträge. Man ist margenstark, EBITDA-Marge bei 15%, was für die Branche sehr gut ist. Man hat eine starke Position mit hohen Eintrittsbarrieren, weil wenn man erstmal mit diesen Maschinen da drin ist, laufen die auch 12, 15 Jahre und mehr. Man hat eine solide Bilanz und letztlich schon ein begrenztes strukturelles Wachstum von 7-8% in der Branche, was aber okay ist und alle gut leben lässt. Es ist also sozusagen ein im positiven Sinne langweiliges Unternehmen, was wir haben, mit einer ordentlichen durchschnittlichen Dividendenrendite von 3%. Die Bewertung ist durchschnittlich, etwas unterdurchschnittlich. KGV 17 ist unterdurchschnittlich, Enterprise Value zu EBITDA ist 8, das ist auch unterdurchschnittlich. Das Allzeithoch liegt irgendwo 20% höher als die beiden Käufe, die wir jetzt gerade hatten. Insofern würde ich sagen, da der Verlauf der Ertragsschätzung stabil ist in der letzten Zeit und auch die Bewertung okay ist, würde ich dem Kauf auch hier bei 53 oder 54 Euro immer noch folgen.
Okay, gut, dankeschön. Jetzt nicht unbedingt ein Wert für meine Börse-Bestop, den Masterliste.
Nein.
Okay, schon
ich sehe das auch so.
Schon zu weit.
Okay. Ja.
Hätte man früher machen müssen.
Ja, genau.
Aber wir haben ja nur am Rande, wir haben ja mal vor 4 oder 5 Wochen über Symrise gesprochen.
Ja.
Dass das wieder eine gute Sache ist. Ja, und ja. Siehe da, war ein guter Einfall.
Man muss ja auch mal recht haben, mein Lieber.
Gell, man muss auch mal recht haben, genau. Wenigstens einmal im Jahr. So, Evonik Industries AG hat Lauren Kjeldsen gekauft, ja. Und dann nur noch ein paar hinterher, eine ganze Menge.
Ja.
Ja, was ist denn damit?
Evonik ist ein schwieriger Fall, weil Spezialchemie und das Allzeithoch ist schon von 2018 bei 32. Wir liegen heute bei knapp der Hälfte, 15 Komma. Das ist jetzt nicht so richtig sexy. Wir hatten ja auch schon über Bayer gesprochen, die ein neues Verbundwerk in Nanjing in China gemacht haben, um aus den hohen Strompreisen und der Nachfrageschwäche innerhalb der Chemiebranche zu fliehen. Und Evonik kann halt nicht fliehen. Und Evonik hat ja als als größten Aktionär die Ruhrkohle AG Stiftung, damit sie mit der Dividendenrendite, die rund 5% bei Evonik Jahr für Jahr beträgt, eben diese Ewigkeitslasten aus dem Ruhrkohlebergbau bedienen kann. Dafür macht man hinten dran, in Anführungsstrichen, dieses große Spezialchemiegeschäft. Die Frau Lauren Kjeldsen, ist eigentlich eine Amerikanerin übrigens, ist genau in diesem Zentralbereich. Wir haben zwei Zentralbereiche. Einer ist eben Custom Solutions, heißt Harze, Lacke, Spezialbeschichtung, all das, was so ein bisschen mehr Geld bringt in den Nischen, zuständig. Aber es ist wirklich auch in den Bereichen sehr nachfrageschwaches Geschäft. Das KGV ist dafür noch nicht mal super billig mit 17. Enterprise Value zu EBITDA ist preiswert mit 5, das ist okay, aber die Vorhersagbarkeit der Erträge für das laufende nächste Jahr ist fast null. Man kann einfach nicht sagen, wie es weitergeht, sodass ich das Fazit ziehen kann, wer mal wieder an preiswertere Strompreise in Deutschland und Europa glaubt und auch daran glaubt, dass diese Nachfrageschwäche im Chemiebereich und in der Industrie allgemein mal wieder abschwächen könnte und mal wieder ein bisschen Belebung in den deutschen Laden kommt, der kann dem sehr wohl noch folgen. Ich würde es nicht tun. Nicht
machen.
Man sieht es auch am Kurs. Also wie gesagt, das ist wirklich eine reine Abwärtsgeschichte, die seit 2018 nur in diese eine Richtung geht. Wenn man die Dividendenrendite von 5% kassieren will, ist es vermutlich gut, aber auch nur dafür.
Okay. Nächster Wert, den haben wir, glaube ich, vor einem Jahr.
Das ist genau, auch gut.
Friedrich Vorwerk.
Ja.
Da hat die ALX Beteiligungs GmbH gekauft für 580.000 Euro, das ist eine Menge Holz, Kurs 58 Euro. Und dann hat die MBB GmbH auch Beteiligungs irgendwas.
Genau.
Die gleiche Summe hinterhergeschoben. Das ist ja schon. Ich hatte den vor Jahren auch an der Börsenwirtschaft, den Masterliste, mit ordentlichen Gewinnen, aber viel zu früh verkauft.
Ja, wie immer. Ja. Aber das ist.
Wie immer.
Ja. Also mal der Reihe nach. Also MBB ist der Hauptaktionär. Passt. Ja. Die kaufen ist normal, weil der Kurs schon wieder deutlich seit einem Jahr reduziert ist. Wir hatten vor einem Jahr im Oktober das Allzeithoch mit 110 Euro. Jetzt sind wir bei paar 60, 64 ungefähr. Das heißt, da kann man auch schon mal zukaufen. Hinter der ALX steckt der Torben Kleinfeld, langjähriger CEO. Ich glaube, das ist sogar ein Siemensmann, wenn ich mich nicht täusche. Ja,
so, klar, Kleinfeld, genau. Klar.
So, und es geht hier um Stromtrassen, Gasleitungen, Umspannwerke und, das war immer der große Hoffnungswert im Hintergrund, die Wasserstoffgeschichte. Wenn Wasserstoff mal als alternativer Energieträger auch in Deutschland relevant werden könnte, ist Vorwerk mit dabei. Aber das hat zu hohen Verwerfungen auch geführt, weil natürlich jetzt nicht so viel Wasserstoff im Spiel ist, auch auf absehbare Zeit nicht offenbar. Und Vorwerk hat bereits eine Nahtoderfahrung hinter sich, weil man sich 22 mit Großprojekten komplett übernommen hatte und dann 23 hohe Vertragsstrafen zahlen musste, die das ganze Unternehmen schon mal in Bedrängnis gebracht haben. Man hat dann den Turnaround geschafft. Im Moment ist auch alles gut. Die Ertragsschätzungen sind auch relativ positiv wieder. Die Bewertung ist übrigens sehr preiswert mit KGV 13 und Enterprise Value zu EBITDA von 5. Finde ich sehr, sehr attraktiv.
Ja.
Dividendenrendite ist ja eher untergeordnet, 2%, deswegen macht man das nicht. Aber ich finde die ganze Geschichte schon insgesamt interessant, weil sie natürlich an diesen ganzen Infrastrukturpaketen der Bundesregierung hängt. Und wer das auf Dauer gut findet oder daran glaubt, dass wir uns das auf Dauer werden leisten können, schrägstrich müssen, der kann dem hier sehr wohl folgen, auch wenn dies natürlich keine individuelle Anlageberatung ist, sondern nur ein journalistischer Beitrag und eine möglichst sachgerechte Darstellung aufgrund der Daten, die wir gerade skizziert haben.
Ja, bitte das Wort nur streichen. Also es ist ein journalistischer Beitrag.
Jawohl, nur im Sinne von mehr machen wir nicht.
Rein rechtlich,
mehr machen wir nicht.
Hab schon verstanden. Wollte ich trotzdem gesagt haben.
So, ja, klar.
Jetzt kommen wir zum einzigen Verkauf der Woche, MHP Hotel AG. Ja. Und zwar für ordentlich viel Geld, 780.000, hat die Green Peak Real Estate verkauft. Status in enger Beziehung. Aber auch die Frese und Wagner GmbH hat verkauft, gleiche Summe, 780.000. Also eine Menge Holz bei einem Kurs von 1,30 Euro. Bisschen mickrig, finde ich.
Mickrig?
Ist er mickrig?
Oh. Ja, doch, okay. Ja.
Okay.
Boah, geht so. Also ich denke, das ist nicht ganz so mickrig, wie es aussieht. Es geht hier letztlich um eine Umplatzierung. Also MHP steht für Munich Hotel Partners. Was die genau machen, sage ich gleich. Und die gehört aber vier Leuten. Und diese vier Leute, einer von denen ist der Daniel Behringer, der jetzt inzwischen im Aufsichtsrat sitzt. Und der hat hier verkauft, indirekt über diese Beteiligungsgesellschaft. Und der Herr Frese ist der aktuelle CEO. Dann gibt es noch den Herrn Wagner und den Herrn Selke. Und dann haben wir sie schon alles.
Okay.
Ja. Und es gibt auch nur 25% Streubesitz. Das ist wirklich ein Problem hier. An manchen Tagen gehen da nur 25 Aktien um, mal 1,4, also nix. Da kann man auch nichts kaufen. Deswegen müssen die das hier über diese Beteiligungsvehikel so ein bisschen umplatzieren, um den Streubesitz ein wenig zu erhöhen. Aber bei dem Niveau von absolut Market Cap 60 Millionen ist das schon ein bisschen, vergebene Liebesmühe, würde ich fast sagen, ja. Also, was macht MAP? MAP ist schon interessant, weil es so ein bisschen diese Hilton-Strategie benutzt. Man ist kein Besitzer des Hotelgebäudes, sondern übernimmt nur den Betrieb. Man pachtet das, achtet auf internationale Marken wie Marriott und Hyatt und Hilton und verdient dann eben am operativen Hotelgeschäft. Und das sind eben genau die großen Marken für Luxus, wo man sich auf Geschäftsreisen und Konferenzen und höherwertige Städtereisen interessiert und damit hoffentlich Geld macht. Aber dieses Geld ist wie immer in der Branche, ähnlich wie in der Gastronomie, nur ein sehr ganz dünnes Eis, auf dem man sich da bewegt. Wenn die EBIT-Margen nur bei 1-2% liegen, und das ist hier der Fall, dann droht mir ja immer so mit der schwarzen Null zu kämpfen und jede Rezession bringt einen mit dem Rücken zur Wand. Und deswegen ist dieses Geschäft, vielleicht haben Sie auch deswegen noch nicht davon gehört, weil es eben auch klein und illiquide ist, aber deswegen ist das Geschäftsmodell in sich zwar pfiffig, innerhalb der Branche zu bevorzugen, weil ich keine riesen Hotels kaufen und finanzieren muss, aber als Aktie bei 60 Millionen Market Cap mit wenig Streubesitz und einer Vorhersagbarkeit, die kaum gegeben ist, immer abhängig von der Konjunktur und irgendwelchen Auslastungszahlen, kann ich nur dem Verkauf folgen und mich da fernhalten, weil es für einen normalen Aktionär einfach keinen Sinn hat und für einen institutionellen erst recht nicht.
Okay, also bitte nichts machen, da wird man ausgequetscht wie mit einer Zahnpasta-Tube. Ja. Sieht man nicht gut aus dabei.
So ist es.
Ja, schön. Wunderbar. Ja, prima. Super. Dankeschön.
Ja, dann haben wir es für heute.
Haben wir es für heute.
Dann wünsche ich Ihnen ein schönes
Wochenende. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Ciao, ciao, ciao.
Ciao, mach's gut. Tschüss.
Leute, dieser Podcast ist ein journalistischer Beitrag des Börsenkolumnisten Reinhard Rambach. Und auf gar keinen Fall eine individuelle Anlageberatung. Und außerdem ist das mein Papa.